Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Auch guten Morgen an unseren lieben Zuschauer über Livestream. Schön, dass ihr auch dabei seid. Stellt euch mal vor, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs mit anderen zusammen, die mit uns sind, die auch uns etwas bedeuten. Wir haben Gemeinschaft mit ihnen. Wir haben intensive Gemeinschaft mit ihnen. Und sprechen wir über alles Mögliche. Wir hören die Meinungen von ihnen. Was sagst du dazu? Wie siehst du diese Situation? Wir hören voneinander. Und wir sind so miteinander unterwegs. Ist die Zeit, die wir miteinander sind, so kostbar, dass wir sie gerne nutzen. Und das ist egal, wie wir miteinander sind. Ob wir in dem Auto sind, in der Bahn, im Flugzeug, auf dem Schiff, zu Fuß. Wir unterhalten uns. Wir reden miteinander. Wir hören voneinander. Und somit kommen wir einander etwas näher. Natürlich hängt das ab, wer ist dabei, mit dem ich rede. Wenn du zum Beispiel mit deiner Verlobten unterwegs bist, ist das Gesprächsthema anders, als wenn du mit deinem besten Freund, anders, als wenn du mit deiner Frau, mit der du 40 Jahre verheiratet bist. Das Gesprächsthema ist immer unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie die Thematik ist. Was möchtest du besonders besprechen in dieser Zeit? Es ist eine Gelegenheit, miteinander auszutauschen. Eine gute Gelegenheit. Die Jünger Jesu waren mit Jesus unterwegs. Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Stell mal vor, du sitzt im Auto und neben dir im Auto sitzt Jesus persönlich. Jesus sitzt neben dir als Beifahrer oder vielleicht als Fahrer, je nachdem. Jesus sitzt da. Du bist mit ihm unterwegs. Stell dir das mal vor. Die Jünger waren mit Jesus auch unterwegs. Sie haben aber vorher alles gesehen. Sie haben von Jesus vieles gehört. Sie haben seine Wunder gesehen, seine Heilungswunder gesehen, wie er Krankheiten geheilt hat, Besessene geheilt hat, Aussätzige, Lahme. Er hat alles vor ihren Augen getan. Und jetzt sind sie zusammen in einem Schiff. Sie überqueren das Ufer, gehen zu der anderen Seite. Und das lesen wir gerne in Markus Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und wenn ihr Kraft habt und Freude, stehen wir gemeinsam auf. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lass uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl den Wind und sprach zu dem See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind, es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist dann dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Bis dahin Gottes Wort, nehme ich gerne Platz. Ich habe zwei Punkte heute. Der erste Punkt: permanente Gemeinschaft mit Jesus. Permanente Gemeinschaft mit Jesus. Das zweite Wort, der zweite Punkt: Glaube im Sturm. Viel Theorie vorher, jetzt Praxis. Erster Punkt: permanente Gemeinschaft mit Jesus. Wie wir gehört haben, hat Jesus vor den Augen der Jünger vieles gelehrt, viele Wunder hat er vollbracht. Und sie haben gesehen tatsächlich, wozu Jesus in der Lage war. Jetzt fuhren sie zusammen in einem Boot. Sie haben die Zeit alleine mit ihrem Herrn und Heiland. Sie haben die Zeit mit Jesus. Sie haben die Zeit, von ihm seine Weisheit zu hören, mit ihm zu reden und zu hören, was er über eine oder andere Thematik sagen könnte. Ich hätte ihn auch gefragt: Jesus, bist du Melchisedek, der damals mit Abraham war? Warst du das? Oder bist du der Prophet, von dem Mose gesagt hat, dass wir auf den hören sollen? Und eine ganz einfache die Frage: Wie ist die Welt entstanden? Erzähl uns. Themen über Themen, Fragen über Fragen, die man Jesus stellen könnte. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet tatsächlich, meine ganze Aufmerksamkeit auf ihn zu haben. In diesem Fall war das nicht so. Jesus schlief. In den drei Evangelien, Matthäus 8, Markus 4 und Lukas 8, wird von diesem Ereignis berichtet. Die Erzählungen sind weitestgehend identisch. Jesus schlief. Warum berichten die Evangelien einstimmig, dass Jesus in dem Boot schlief? Das ist tatsächlich das einzige Mal, dass man sieht, dass Jesus geschlafen hat. Natürlich hat er geschlafen. Aber das ist das einzige Mal. Wir lesen nicht, dass Jesus am Tag geschlafen hat, in der Nacht geschlafen hat, oder zu Hause, oder im Freien, oder auf dem Boot. Nein, wir lesen das nicht. Obwohl, weil Jesus ja wahrer Gott ist und auch wahrer Mensch, hat mit Sicherheit auch geschlafen. Natürlich hat sich auch geruht. Aber das lesen wir nicht. Jesus hat alles getan, was wir als Menschen getan haben und tun, bis auf die Sünde. Das ist das Einzige, was er nicht getan hat. Nirgendwo lesen wir, dass Jesus schlief. Bis auf diese Stille. Die Frage ist also, warum lesen wir in den drei Evangelien, dass Jesus in dem Boot schlief? Es gibt eigentlich keine definitive Antwort auf diese Frage. Eine potenzielle Antwort war, dass Jesus geschlafen hat, weil er sich ausruhen wollte. Er ist nicht nur wahrer Gott, sondern auch wahrer Mensch. Und er hat Gefühle wie Menschen. Und deswegen könnte er sich auch ausruhen. Eine andere potenzielle Antwort: er wollte seine Jünger auch prüfen, den Glauben, den die Jünger hatten. wollte das auch prüfen. Ein dritter potenzieller Antwort oder Grund, warum Jesus in dem Boot schlief, war, dass er von den Jüngern unbeachtet war. Er zog sich zurück. Und weil niemand mit ihm Gemeinschaft haben wollte, schlief er, wohl wissend, dass er alles im Griff hat. Lass uns diesen letzten Grund verfolgen. Er zieht sich zurück. Ich habe in der Vorbereitung mich dieser Frage gestellt, mir. Wie wäre eigentlich mit dem Sturm gewesen, wenn Jesus nicht geschlafen hätte? Hätten die Jünger genau so viel Angst gehabt vor dem Sturm, wenn Jesus so präsent bei ihnen war, hätten sie diese Todesangst, wenn Jesus in einem wachen Zustand mit ihnen war? Wann lesen wir in der Schrift, dass wo Jesus so nah an die Jünger war, wo sie Gemeinschaft mit ihm hatten, dass sie dennoch Angst hatten? Wenn sie die ganze Zeit in einer permanenten Gemeinschaft mit ihm waren, so etwas finden wir nicht. Jesus hat vor ihren Augen Aussätzige geheilt, die von allen Menschen, von der Gesellschaft, die waren weggesperrt. Angst vor Ansteckung unter anderem. Vor ihren Augen, mit ihnen zusammen, hat er sie geheilt. Sie hatten keine Angst. Jesus hat vor ihren Augen Besessene von Dämonen befreit. Vor ihren Augen. Sie hatten keine Angst. Sie hatten keine Furcht. Die waren dabei. Nirgendwo sehen wir, dass Jesus erst die Jünger, die ja mit ihm die ganze Zeit in inniger Gemeinschaft waren, erstmal beruhigen müsste, bevor er sich ans Werk machte. Das ist auch nicht der Fall. Jesus hat seine Heilung immer vollzogen, egal mit wem, und die Jünger waren dabei. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die Jünger vor Angst zitterten, wenn Jesus mit ihnen zusammen war und in einer innigen Gemeinschaft mit ihnen hatte. Was bedeutet das für uns, für unser Leben? Stürme kommen immer wieder in unser Leben. Dabei ist das wirklich wichtig, die Frage, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Abgesehen davon, ob wir gerade in diesem Moment Stürme erleben oder was anderes. Jakobus bringt das kurz auf den Punkt, Jakobus 5,13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Gemeinschaft mit deinem Herrn. Die Frage ist, wo ist der Sohn Gottes gerade jetzt in deinem Leben? Du bist vielleicht mit Jesus in Begegnung gekommen, hast du von ihm gehört und hast aber nicht ihn angenommen als dein persönlicher Erretter und Erlöser. Und du hast ihn dein Leben nicht neu geweiht oder überhaupt geweiht. Du hast keine lebendige Beziehung mit ihm. Der Glaube ist nur kurz aufgeflackert und dann wieder eingeschlafen. Oder vielleicht mehr war vorhanden. Du hast Jesus mit Freude angenommen, aber die Sorgen dieser Welt und ihre Herausforderungen, Karriere, Geld, soziale Medien etc., haben wieder zugenommen und haben deine Beziehung zu deinem Herrn überwuchert. Und ist wieder dein Glaube eingeschlafen. Oder vielleicht war Jesus in deinem Leben noch mehr präsent und du hast viel mit Gott erlebt und hast du auch ihn persönlich erfahren. Aber als es eng geworden war und tatsächlich auch einige Nöte kamen, warst du von dem allem erschlagen und hast resigniert. Und ist wieder, der Glaube ist eingeschlafen. Dazu könnt ihr gerne in Matthäus 13, Vers 18 bis 23 die Geschichte, die Jesus auch im Beispiel erzählt hat. Die Frage, wo ist Jesus gerade in deinem Leben? Hast du permanente Gemeinschaft mit ihm? Ist die Beziehung zu ihm eine dauerhafte und eine lebendige Beziehung? Legst du täglich deine geistliche Waffenrüstung an und nimmst du jeden Tag neu, frisch, dein Kreuz auf dich und folgst du ihm? Oder macht gerade dein Glaube kurze Schlafpause, so eine Art Siesta? Ihr Lieben, im Laufe unseres Lebens erleben wir immer wieder Segnungen, aber auch natürlich Gegenwind. Es gibt Gewitter, Stürme. Deshalb ist immer wieder die Frage, die wir uns in jede Situation reinstellen: Wo ist Jesus gerade in meinem Leben? Stehst du in einem intensiven Austausch mit ihm? Sprichst du mit allem, was dich bewegt, was dich bedrängt und auch belastet? Oder hast du ihn hinten einen Platz eingeräumt, wo er von deinem Sichtfeld nicht zu sehen ist? Und machst du dein eigenes Ding abseits von ihm? Jesus ermahnt uns eindringlich, das nicht zu tun. In Lukas 21, 36 sagt: Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Paulus schreibt fast ein letzter Satz an seine Gemeinde in Korinth, in seinem ersten Brief. Er sagt ihnen, gibt ihm so eine Art: Pass auf, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. 1. Korinther 16, Vers 13. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, du hast viel von Jesus gehört. Und dennoch, vielleicht, hast du keine richtige Beziehung zu ihm. Oder du kennst ihn und hast mit ihm etliche Erfahrungen gemacht. Aber du bist mittlerweile träger geworden. Und was dein Gebetsleben anbetrifft, lass du gerade mal 5 Grad sein. Du bist in diesem Sache, in diesem Gebet, beschränkst du das auf das Nötigste. Und vielleicht, ohne jemand jetzt so nahe zu treten, bist du gebetsfaul geworden. Oder bist du wie Martha, die sich mit allen Dingen beschäftigt war, aber der wahre Glück bei Jesus lässt du längst liegen? Der Psalmist David sagt im Psalm 27, er beginnt mit den Versen, die wir eigentlich alle oder viele von uns kennen: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Für wen soll ich mich fürchten? Der Herr ist mein Lebenskraft. Für wem sollte mir grauen? Damit beginnt er seinen Psalm und in Vers 8 kommt er und sagt: In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht, suche meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Psalm 27, Vers 8. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Alle Zeit habe ich den Herrn vor Augen. Für manchen ist das eine Herausforderung, für manchen ist logisch. Das war der erste Punkt, permanente Gemeinschaft mit Jesus. Der zweite Punkt, Glaube im Sturm. Viel Theorie vorher, jetzt die Praxis. Wir haben gehört von den Jüngern. Die Jünger waren im Boot und Jesus auch. Nur Jesus schlief im Boot. Bis zu diesem Sturm haben die Jünger viel gesehen und sie haben auch seine Wunder gesehen und ihm gehört. Seine Weisheit, seine Ermutigungen, seine Ermahnungen. Sie haben die Bergpredigt gehört. Wenn man auf Matthäus 8 geht, sie haben alles gesehen, alles von ihm gehört. Und sie haben auch gehört, sie sollen sich nicht sorgen. 10 lange Versen. In Kapitel 6, Matthäus 6, berichtet Jesus ihnen, fast trichtet ihn ein, dass sie sich nicht sorgen sollen. Sie haben das alles gesehen. Eigentlich mussten sie ihm jetzt vertrauen, denn sie haben gesehen, wozu dieser Gott in der Lage ist. Er redete nicht wie die anderen Schriftgelehrte. So eine haben wir noch nicht gehört. Er redete wie einer mit Vollmacht, bescheinigte ihn. In Lukas 4, Vers 32. Ja, sie sahen und erlebten alles, was Jesus getan und gesagt hat. Eigentlich könnte man jetzt davon ausgehen, sie haben das alles verinnerlicht. Jetzt kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Sie haben den Glauben. Ihr Glaube an den Herrn ist unerschütterlich. Er hat hier alles getan. Er hat alles bezwungen. Für ihn war nichts unmöglich. Nichts hat Jesus gesehen und sagt, das schaffe ich nicht, Kinder. Ich gehe jetzt lieber. Oder vielleicht lass uns gemeinsam. Jesus hat ein Wort gesprochen und die Menschen werden geheilt. Wer hat ein Wort gesprochen und das Universum entstanden? Das war Gott. Jesus war Gottes Sohn. Das haben sie alles bei ihm gesehen. Und sie haben ihn erlebt. Vielleicht waren sie auch in ihrem Inneren so toll überzeugt, dass ihr Glaube unerschütterlich ist. Das dachten sie vielleicht, bis der Sturm kam. Jetzt die Praxis. Viel gehört. Viel gesehen, aber wie sieht das aus, wenn die Theorie in die Praxis auf dem Prüfstand gestellt wird? Ich lese nochmal die 2 Verse. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Anders als die Berichte darüber in Matthäus und Lukas, geht Markus in einem Punkt etwas tiefer ein. Alle sprachen davon, wie verängstigt sie waren und wie Furcht sie hatten und wie auch ihr Glaube auch nicht ihr sicherer Anker war, obwohl sie wussten, dass Jesus mit ihnen im Boot war, hatten sie Todesangst. Und Markus geht hier tiefer rein und sagt, sie weckten ihm eigentlich auch mit einem gewissen Vorwurf. Kümmert es dich nicht? Auf einmal merkten sie, dass sie alleine sind. Wo ist Jesus? Wo ist er? Wo ist der Strom? Wo ist er? Auf einmal schrien sie um Rettung. Ja, es war eine bedrohliche Situation für die Jünger. Aber die Frage ist, haben sie alles vergessen? Haben sie vergessen die Lehre Christi? Haben sie die Wunder, die Jesu getan, vergessen? Haben sie alles vergessen und sahen nur auf das eine? Sturm. Wir haben heute wunderbare Lieder gehört. Alle passen wunderbar zu dem Thema Sturm. Wir haben alle gut mitgesungen. Vom Herzen, natürlich. Und das ist auch die Frage an uns. Wie ist das mit uns? Viele Gotteskinder erleben vielerlei Stürme. Dennoch halten sie sich an Jesus fest. Sie sitzen alle ihrer Hoffnung auf ihm. Sie weinen zwar, trauern auch. Es ist keine Sünde, aber sie halten sich an ihm fest. 2. Korinther 4, Vers 9. Als ich das vorbereitete, dachte ich an mich selbst. Wie ist das eigentlich mit mir? Rede ich nur Theorie oder kann ich das wirklich voll dahinter stehen? Dabei dachte ich an ein oder andere Situation, die in meinem Leben auch so eine Art Sturm war. Fiel mir ein, meiner Tochter. Zu Beginn meiner Vollzeit in dem pastoralen Dienst hat sie uns erzählt, dass sie Glaubensschwierigkeiten hat, massive Art. Das hat uns sehr umgehauen, meiner Frau und mich. Wir haben gebetet, unser Hauskreis hat gebetet, ihre Freundinnen haben gebetet, meine Pastorenbrüder haben gebetet, viele haben gebetet. Ich bin immer wieder nach Hause gegangen und ich habe gebetet, bin vor dem Sofa auf die Knie gegangen und ich habe meinen Herrn gefragt, Herr, bitte, schenke Gnade. Ich habe mein Herz bei ihm ausgeschüttet mit allem, was mich belastet. Und manchmal sind mir auch die Tränen gekommen. Aber jedes Mal habe ich, dank dem Herrn, seine tröstende Hand gespürt. Er hat mich wieder aufgeholfen. Er hat mir seinen Heiligen Geist immer wieder gesandt, das mich getröstet hat. Und ich habe sein Wort gelesen. Und das hat mich immer wieder ermutigt und Mut und Kraft gegeben für den nächsten Tag. Wir haben unsere Tochter in Gottes Hand überlassen. Und wir haben geglaubt, wenn sie dein Kind ist, Jesus, wirst du sie nicht fallen lassen. Besonders in dieser Situation sind wir dankbar, dass der Herr in dieser Zeit, und das ist wirklich so, ihr Lieben, der für euch, bestimmt ihr alle, Stürme erlebt hat, merkt, wie nah der Herr besonders an einem ist. Und so war er auch an uns nah. Er hat uns zu sich genommen und wir haben uns bei ihm bergen lassen. Und wir haben unser Trost und Halt bei ihm gefunden. Und Danke, Jesus. Unsere Gebete sind erhört worden und er hat eingegriffen. Unsere Tochter, dank dem Herrn, ist voll da und mit voll Freude dient sie dem Herrn und hat auch ihre Glaubenskrise schon überwunden. Für meine Frau und für mich war diese Art ein Sturm. Wahrscheinlich sitzt du hier und sagst, oh, jeder hat mal eine Glaubenskrise, ist das gleich ein Sturm? Für uns war das so. Und wir haben gebetet und wir haben das vor Gottes Thron gebracht. Als ich das auch geschrieben hatte, hatte ich auch an unseren Pastor Alexander in Ukraine gedacht. Alexander, Pastor Alexander, wurde vor seinen Augen zwei seiner Söhne entführt und später sind sie umgebracht worden. Und gerade jetzt vor ein paar Jahren, im Zusammenhang mit diesem furchtbaren Krieg in Ukraine, ist sein dritter Sohn an Granatensplittern verletzt worden und erlag seiner Verletzung. Ihr Lieben, das ist Sturm. Wirklich. Unter vielen anderen. Aber Jesus war Alexander nah. Und Alexander war und ist immer noch in einer permanenten, inniger Gemeinschaft mit seinem Herrn. Er geht weiter und tut seinen Dienst mit Liebe, mit Treue, mit Hingabe und werft alles in der Waagschale zur Ehre seines Herrn. Römer 8, 35, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie ist das mit dir, wenn der Sturm kommt? Wie gehst du damit um? Bist du sofort in Panik und fängst du an, Gott zu verklagen? Warum, Herr? Warum mich? Warum ich? Oder kümmerst du dich nicht? Und wenn du das auch hast, kann sein, dass du auch in eine Spirale der Zweifel dich begibst, dass Gott doch nicht so mächtig genug ist, dich herauszuholen. Und wenn du glaubst, dass Gott mächtig ist, dich herauszuholen, dann zweifelst du wieder, dass er seine Macht für dich einsetzt, weil du zweifelst an seiner Liebe zu dir. Gott liebt dich, auch in diesem Sturm. Spurgeon erzählt von einer Geschichte. Das kleine Mädchen. Ein frommer Vater hatte ein 9-jähriges Töchterchen, ein hochbegabtes, liebes Kind. Eines Morgens sagte das Kind: Lieber Vater, was bedeutet der Spruch, wir sollten das Gute von Gottes Hand annehmen und das Böse sollen wir nicht auch annehmen? Das findet er in Hiob 2, Vers 10. Und dann sagt sie weiter, Gott kann uns doch nichts Böses geben. Der Vater erklärte dem Kind das Wort kurz und sagte, er wolle es ihm abends noch ausführlicher erklären. Aber am selben Tag fiel die Kleine aus dem Fenster. Und als der Vater heimkam, war sein Kind tot. Spurgeon weiter, wie merkwürdig war es doch, dass das Mädchen am Morgen gerade jener Frage gestellt hatte und wie tröstlich war der Spruch für den trauernden Vater. Der Herr sandte ihm den besten Trost durch den geliebtesten Boten. Später fand man in der Bibel des Kindes zwei Blätter. Auf dem einen stand: Ich bin zu Jesus gekommen und er hat mich gerettet. Und auf dem anderen: Mein lieber Vater hat mich zum Heiland geführt. Das Herz des Vaters war fast gebrochen, aber er hatte reichen Trost. Der Tod hatte seine Bitterkeit verloren. Soweit. Der Sturm, diese Not, die du gerade erlebst, kann dich wirklich dahin treiben, dich bei Jesus zu bergen. Die Jünger entdeckten auf einmal, dass sie alleine sind und dass Jesus nicht mehr so präsent war. Sie hatten das gesehen: Wo ist dein Jesus? Und sie wollten unbedingt, dass Jesus kommt und sie rettet, wie in Matthäus und Lukas berichtet wird. Weil sie haben gesehen, dass die Wellen zu hoch waren und das drohte tatsächlich Schiffbruch. Sie schrien zu Jesus, dass er ihr Sturm stillt. Ihr Lieben, in unserem Leben erleben wir allen möglichen Höhen und Tiefen. Die Frage ist nur: Was macht das mit meinem Glauben? Was macht das mit meiner Seele? Ist mein Vertrauen zu meinem Retter stark genug, dass er meine Zweifel austreibt? Wir hatten heute das zweite Lied gesungen, dass unser Herr uns festhält und unsere Hoffnung auf ihm feststeht. Und das lesen wir in Psalm 62, die Verse 6 bis 8. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Jesus ist der Anker und der Halt für dich, auch wenn die Wellen zu hoch scheinen mögen. Ist deine Liebe zu Jesus tatsächlich größer als dein Furcht? Ist das Band deiner Liebe zu ihm so stark und bedingungslos, dass du niemals, auch nicht für eine Minute, ohne Jesus leben möchtest? 1. Johannesbrief 4, Vers 18: Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Zum Schluss: Jesus ist in dein Lebensboot eingestiegen und will mit dir Gemeinschaft haben. Er will dein beständiger Begleiter sein. Freust du dich auf diese wunderbare Reise mit ihm, hier und bis in Ewigkeit? Ist Jesus wach in deinem Leben und hast du eine lebendige Beziehung zu ihm und eine feurige Liebe zu ihm? Bist du jeden Tag in der Gemeinschaft mit ihm und empfängst du von ihm lebendiges Wasser, sodass deine Seele nicht mehr dürstet? Ernährst du dich von seinem Wort, das er zu dir gesprochen hat, und dass dein Heiligen Geist, der in dir wohnt, sein Wort zu deiner geistlichen Nahrung macht. Das sind die Fragen. Wo ist Jesus gerade bei dir? Jeder von uns, der hier in diesem Raum sitzt, kann sich diese Frage stellen. Wo ist Jesus gerade bei mir? Wo ist Jesus gerade bei mir, wenn ich morgens aufstehe? Wenn ich auf der Arbeit bin? Wo ist Jesus, wenn ich mit Kunden spreche? Wo ist Jesus, wenn ich zu Hause bin? Wo ist Jesus, wenn ich auf mein Handy schaue? Wo ist Jesus, wenn ich mit allerlei Dingen beschäftigt bin und die Gäste kommen und der Besuch kommt und alles? Natürlich, man hat den Kopf für alle Dinge. Immer wieder fragen, wo ist Jesus? Wo ist Jesus in meiner Krankheitsnot? Und ihr Lieben, das ist wirklich wahr. Glaubt mir, ich will eure Krankheiten nicht bagatellisieren oder kleinreden. Das sind wirklich große Nöte. Und oft stehe ich auch mit Menschen hier und weine ich mit, weil es mich so berührt. Lass uns unser Blick auf Jesus richten. Auch gerade in mancher Situation, wo wir denken, dass es ausweglose Situation ist. Immer wieder uns fragen, wo ist Jesus? Jesu Liebe und Nähe kann nicht nur den Sturm deiner Seele stillen und zum Schweigen bringen, sondern er kann deine ganze Seele erquicken und dir göttliche Ruhe bescheren. Am Ende hast du eine andere Furcht. Du hast keine Angstfurcht mehr. Du hast eine Ehrfurcht. Und du fragst dich nicht mehr, wer ist denn diese? Denn dieser Jesus hast du bereits erkannt, nachdem er sich dir geoffenbart hat. Er ist der Sohn Gottes, der auf dich achtet und der dich so liebt, dass er dich vor dem sicheren und ewigen Tod errettet hat. Und wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht angenommen, als dein persönlicher Erretter und Erlöser, dann lade ich dich jetzt ein, zu ihm zu kommen. Schütte dein Herz bei Jesus aus. Bring ihm alles, was zwischen dir und ihm ist. Bring alles, was dich trennt von ihm. Bring ihm alles hin. Bitte ihn, dass er dir vergibt. Und bitte ihn, dir zu helfen, ein Leben zu führen, mit dem er Freude, an dem er Freude hat und ihm wohlgefällig ist. Er kann deine Seele retten und dir Ruhe und Frieden geben. Amen. Lass uns beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass für dich sind wir ein offenes Buch sind. Es ist nichts in unserem Leben, was du nicht kennst und nicht weißt. Herr, du kennst uns. Du weißt alles, was wir gerade durchmachen. Du kennst die Stürme, die in unserem Leben toben. Du kennst unsere auch Zweifel, die wir haben. Du kennst unsere Resignation. Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, Herr Jesus, strecke deinen Arm aus und stärke unseren Glauben, stärke unser Vertrauen zu dir. Hilf uns, Herr Jesus, unser Blick auf dich zu richten, auch mitten im Sturm, dass wir uns immer wieder fragen, wo ist Jesus? Nicht, weil wir dich anklagen wollen, nicht, weil wir dich tadeln wollen, sondern weil wir uns an dich festklammern wollen, festhalten wollen. Herr Jesus, du kennst jeden von uns und du weißt wirklich, das sind richtig Stürme sind. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden berührst, dass du sein Vertrauen stärkst zu dir. Erfülle ihr und sein Herz mit deinem Heiligen Geist und richte den Blick auf Jesus, auf dich, Herr. Hilf uns, Herr Jesus, dass du unser wirklich wahrer und echter und sicherer Halt bist. In allen Strömen, in allen Stürmen. Auch, Herr Jesus, wenn die Naturkatastrophen um uns herum und Kriege, du bist da. Hilf uns, Jesus, an dich festzuhalten, in jeder Lage. Danke, dass du, unser Herr und unser Gott, dein Wort sagt, ich habe dich auf meine Handfläche eingraviert, dass ich dich nie vergesse. Und das ist wahr. Und diese Verheißung nehmen wir und wir glauben das fest. Dein Frieden, der allem unseren Verstand übersteigt, den gibst du uns. Und daran glauben wir tief und fest. Danke, Herr Jesus. Amen.